Halleluja, Gott ist gut, oder? Yes, okay, ein paar stimmen mir zu, sehr schön. Ich freue mich mega, heute hier bei euch zu sein. Ich habe vorhin schon erzählt, ich komme aus Roth am See, das ist in Süddeutschland. Wer das nicht kennt, danke. Und vielleicht hört man es an manchen Worten, die ich gebrauche, dass ich aus dem Süden komme. Ich habe vor 3 Jahren habe ich ein Praktikum gemacht in Hamburg für 8 Wochen. Hamburg. Ja, ich habe euch auch lieb. Und genau, ich bin dorthin gefahren und ich habe versucht, hier so mein bestes Hochdeutsch auszukramen. So, aus meiner Sicht war ich so mit meinem astreinen Hochdeutsch unterwegs. Habe mich die ersten Tage total bemüht und so nach einer Woche kommt so ein Mädchen zu mir und baut sich so vor mir auf, so Hände in die Hüften und guckt mich an und sagt ein bisschen irritiert, du sprichst nicht so gut Deutsch, oder? Habe ich gedacht, okay, ich hoffe, dass es euch heute nicht so geht, ich bemühe mich. Aber ja, sonst muss der Heilige Geist für euch übersetzen, auch gut. Wir sind seit Donnerstag mit der Mia hier, wir haben eine mega geniale Zeit hier zusammen. Und wir haben in den Sessions, sind wir zusammen durch den Titusbrief durchgegangen. So was Paulus an seinen lieben Freund und Mitarbeiter Titus schreibt. Und wir haben überlegt, was das für uns und für unsere Jugendgruppen bedeutet und was es mit uns zu tun hat. Und liebe Mülheimer, ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr heute nach Hause geht, dass ihr eure Bibeln zückt und den Titusbrief aufschlagt und den mal durchlest. Der hat 3 Kapitel nur, den hat man in 10, 15 Minuten durchgelesen und das lohnt sich, sage ich euch. Und wir gehen heute jetzt in den letzten Abschnitt vom Titusbrief hinein und ich freue mich, ein paar Gedanken von mir mit euch zu teilen. Und ich will mit uns direkt einsteigen, Titus 3 zu lesen, ab Vers 9. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, dem Gesetzesgelehrten, und Apollos gib mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangelt. Lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar sind. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Lass uns noch mal beten zusammen. Gott, wir danken dir für dein Wort. Und dein Wort ist lebendig, bringt uns Leben, dein Wort hat Macht, dein Wort hat Kraft. Und das bete ich für die nächsten paar Minuten, wenn wir in diesen Text reinschauen, dass es für uns persönlich wird und dass es lebendig wird. Ich bete, dass du zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen von uns. Mach uns bereit, mach unsere Herzen und unsere Ohren auf, dir zu begegnen. Amen. Wir hatten bei uns in der Gemeinde vor kurzem ein Seminar, in dem es so um Lebensausrichtung, Begabungen und so weiter ging. Und ein Teil von diesem Seminartag war ein Workshop, in dem wir unsere eigene Grabrede schreiben sollten. Also so das, was ich mir wünschen würde, dass an meiner Beerdigung jemand anderes über mich erzählt. Also es ist ein bisschen crazy so, ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal überlegt habt, aber wir saßen dann mit unseren 25 Leuten im Saal und jeder sitzt da und stellt sich seine eigene Beerdigung vor. Also ist ein bisschen strange. Aber letztlich geht es ja darum, dass man sich überlegt, hey, was soll am Ende von meinem Leben stehen? Was möchte ich, dass Menschen an mir wahrnehmen? Was soll am Ende sein? Und ich habe für mich gemerkt, ich weiß nicht, wie ihr das beantworten würdet für euch, aber ich habe für mich gemerkt, dass ein Wunsch von mir ist, dass mein Leben Frucht bringt, dass was Gutes dabei rauskommt, dass es irgendwie einen Unterschied macht, dass ich auf dieser Erde gelebt habe. So, ich muss keine Mutter Teresa sein, die weltweit bekannt ist, aber dass es vielleicht für Menschen in meiner Umgebung irgendwie einen Unterschied macht. Und ja, ich werde in ein paar Jahren mein Name vergessen sein, das ist okay. Aber dass irgendwie was Gutes dabei rauskommt. Einer meiner absoluten Lieblingsverse in der Bibel steht in Jeremia 17. Da heißt es, gesegnet ist der, der auf den Herrn vertraut, weil er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und der seine Wurzeln ausstreckt. Und er bringt gute Früchte. Und das Bild, das begleitet mich schon lange, weil ich denke, das ist was, so möchte ich sein. Ein guter Baum, der gute Früchte bringt und gute Früchte trägt. So, ich will fruchtvoll leben und ich kann mir vorstellen, dass ich hier nicht die Einzige im Raum bin, deren Ziel das ist. So, ihr lieben Mia-Leute, wir haben hier 2,5 geniale Tage hinter uns und ich hoffe, dass ihr hier sitzt und dass ihr erfüllt seid mit tollen Begegnungen mit Gott und mit anderen Menschen. Dass ihr ausgerüstet seid, dass ihr ermutigt seid und inspiriert für euren Dienst zu Hause. Aber wenn wir heute Mittag jetzt nach Hause fahren, so was passiert dann? Wir wollen doch, dass das, was wir hier erlebt haben, das neue Feuer, das in meinem Herzen angefangen hat zu brennen, die tollen Erlebnisse, die ich hier gemacht habe, die Dinge, die ich gelernt habe, dass die nicht einfach verpuffen, oder? So das, was hier an Same gesät wurde, das soll doch jetzt wachsen und es soll Frucht bringen. Für mich persönlich, aber auch in meinem Dienst, wenn ich mit meinen Teenies Zeit verbringe, wenn ich in meine Teenies investiere, soll doch was dabei rauskommen. Oder wenn wir hier im Gottesdienst sitzen, warum sind wir hier? Warum sind wir Christen? Ja, okay, wir sind, damit wir gerettet sind, ja, das könnte eine Antwort sein. Aber warum sind wir noch hier? So, Jesus darf mein Leben verändern. Ich will Jesus ähnlicher werden. Ich will, dass mein Leben einen Unterschied macht. Dass mein Glaube sichtbar wird. Wir wollen doch, dass unsere Kinder Jesus kennenlernen und ihm nachfolgen. Wir wollen, dass unsere Nachbarn Jesus begegnen in mir, dass meine Arbeitskollegen gesegnet sind durch mich. Das soll doch irgendwie was Gutes dabei rauskommen. So wollen wir es im Endeffekt, was Gutes dasteht. Nachvollziehbar? Wer kann das nachvollziehen? Ja, okay, cool. Paar. Ich habe deswegen meiner Predigt den Titel Fruchtvoll leben gegeben. So, wir wollen fruchtvoll leben. Und dem Paulus, den geht es hier in seinem letzten Abschnitt an Titus, geht es ihm genau darum, dass er zum Titus sagt, lebe doch fruchtvoll. So, wir sind hier in den letzten Versen vom Titusbrief. Das ist so das Ende vom Brief. Und zwischen den Reiseplänen von Paulus, der sich auf dem griechischen Festland befindet, und so seinen Abschlussgrüßen, so mit freundlichen Grüßen, dein Paulus, so da dazwischen ist fast schon versteckt der Vers 14. Und es, für mich macht es den Anschein, dass Paulus eigentlich schon fast fertig ist mit seinem Brief und dann plötzlich ihm einfällt, halt, diese eine Sache, die muss ich dem Titus doch unbedingt noch mitgeben. Vers 14, lass aber auch die unseren, so die Christen auf Kreta, wo Titus sich befunden hat, lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse, also für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar sind. So, gute Werke sind irgendwie ein Lieblingsthema von Paulus in diesem Brief. 6-mal insgesamt in diesen 3 Kapiteln redet er davon, wie wichtig gute Werke sind, weil sie unseren Glauben sichtbar machen. Nicht, weil wir unsere Erlösung damit erkaufen, das gar nicht, aber weil sie unseren Glauben sichtbar machen, sind gute Werke wichtig. Und 6-mal erwähnt er es und hier spitzt er es zu und sagt, damit ihr nicht fruchtlos seid, damit euer Leben Frucht bringt. So bemüht euch darum, ein fruchtvolles Leben zu führen. Behalte die wirklich wichtigen Dinge im Blick. Setz dich für die wirklich wichtigen Dinge ein, dass dein Leben Frucht bringt. Und Paulus schreibt es hier so deutlich, weil es bei Titus in der Gemeinde wohl ein paar relativ schwierige Herausforderungen gegeben hat. Da gab es Streitereien und Meinungsverschiedenheiten und Irrlehrer, die da ihr Unwesen trieben. Deswegen beendet Paulus seinen Brief hier mit diesen Anweisungen und Warnungen an seinen Freund. Weil Titus wohl in der Gefahr war, sich von diesen Dingen so sehr einnehmen zu lassen, sich so sehr ablenken zu lassen, dass er die wirklich wichtigen Dinge aus dem Blick verliert. Und ich will mit uns diese Warnungen von Paulus noch mal genauer anschauen. Und ich will diese Sachen gerne in 2 Kategorien einteilen. 2 Kategorien von Dingen, die uns davon abhalten, Frucht zu bringen, fruchtvoll zu leben. Vers 9. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. So die Menschen damals, sie haben ihre Zeit damit verbracht, sich irgendwie um gesetzliche Sachen auseinanderzusetzen und das irgendwie auszudiskutieren, haben sich mit ihren Stammbäumen beschäftigt und es hatte den Hintergrund, dass es jüdische Irrlehrer gab, die von den Leuten verlangt haben, dass sie ihre Abstammung von Abraham bitte beweisen sollten. Das heißt, die Menschen saßen da und haben versucht, ihren Stammbaum nachzuvollziehen bis Abraham zurück. Und hier sagt Paulus, hört auf damit. Da ist eure Zeit doch nicht gut eingesetzt. Hört auf mit solchen Sachen. Das ist unnütz und wertlos, sagt er. Oder in anderen Übersetzungen heißt es sinnlos. Das ist sinnlos, was ihr macht. Das ist Zeitverschwendung. Mit solchen Sachen ist deine Zeit nicht gut eingesetzt. Vergeude und verplempere deine Zeit nicht mit unnötigen Dingen. Und das ist meine erste Kategorie, die wir anschauen wollen. Unnütze Dinge, sinnlose Dinge. Und bei uns heute sind es natürlich nicht unbedingt die Stammbäume, die uns unsere Zeit kosten. Außer wenn ich vielleicht in der Schule als Hausaufgabe mal einen machen muss. Aber ich glaube, wir haben andere Dinge in unserem Leben, in unserem Alltag, die Zeitfresser sind und mit denen wir unsere Zeit verplempern. So, womit verbringen wir denn so unsere Zeit? Ich habe mal Google befragt und ich habe eine Studie gefunden, die ich total interessant fand. Die Studie sagt, dass ein Mensch in Deutschland so durchschnittliche Lebensdauer 80 Jahre. So, wir leben 80 Jahre. Wie verbringen die Deutschen ihre Zeit? Und der größte Block davon, und ist nicht sonderlich verwunderlich, ist Schlafen. Wir schlafen 24 Jahre unseres Lebens. Das ist richtig viel. Andererseits, wenn man überlegt, 24 Jahre sind so knapp ein Drittel von der Zeit. Und wo ich denke, okay, ein Drittel, das ist irgendwie okay. So, Schlaf ist wichtig. Oder wenn manchmal Menschen zu mir sagen, hey, so mit 4 bis 5 Stunden Schlaf komme ich aus, da denke ich mir, ist halt irgendwie überirdisch unterwegs. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Schlaf ist wichtig. Die zweitgrößte Position nach dem Schlaf sind 12 Jahre. Und es geht nicht um Arbeit, sondern, und ich finde es total erschreckend, die nächstgrößte Position nach Schlafen ist Fernsehen. Wir sitzen 12 Jahre unseres Lebens vor dem Fernseher und gleich auf 12 Jahre unterhalten wir uns, wobei 3 Jahre davon Klatsch und Tratsch ist. Wir arbeiten 8 Jahre und wir essen und kochen 8 Jahre. Wir spielen nur 9 Monate mit unseren Kindern und wir verbringen 6 Monate auf der Toilette. Hey, wenn wir die Zeit irgendwie nutzen können, ist voll gut, oder? Muss man mal überlegen, ob man vielleicht irgendwie ein Buch sich auf die Toilette legt. Nehmen wir ein Buch zu lesen. In 6 Monaten kann man viel lesen, finde ich. Naja. Die geringste Position auf jeden Fall in dieser Studie hat ergeben, die wenigste Zeit unseres Lebens verbringen wir mit Gott. Nur 2 Wochen unseres Lebens verbringen wir mit Gott. So, und mir ist klar, das ist ein Durchschnitt so in Deutschland. Hier sieht es vielleicht ganz anders aus. Aber ich finde es erschreckend. 12 Jahre Fernsehen, 2 Wochen Gebet und Zeit mit Gott. Oder natürlich auch der Punkt Social Media. Ein durchschnittlicher Nutzer verfügt über 5 verschiedene Accounts. So WhatsApp, Instagram, Snapchat, TikTok, keine Ahnung, was gibt es noch, Facebook. So ein durchschnittlicher Nutzer hat 5 Accounts. Die durchschnittliche Nutzung am Tag beträgt 1,5 bis 2 Stunden. Und bei Jugendlichen bis 17 Jahren, ihr lieben Mia-Leute, das ist unsere Zielgruppe von unserer Jugendarbeit. Da heißt es, 3 Stunden am Tag sind normal. 3 Stunden am Tag. Wenn ich das hochrechne, dann lande ich bei 30 Tagen im Jahr, heißt 1 Monat Social Media im Jahr. Und wenn ich es auf diese durchschnittliche Lebensdauer von 80 Jahren hochrechne, bin ich bei über 6 Jahren Social Media Zeit. So, das ist unsere Realität in Deutschland. Schlafen, Fernsehen, Social Media, arbeiten. Cool. Und ich weiß natürlich nicht, wie dein Alltag aussieht. Aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir uns ab und zu mal hinterfragen, mit was verbringe ich denn eigentlich meine Zeit? Was bekommt denn meine Aufmerksamkeit in meinem Leben? Und so mir ist klar, so ich muss in die Schule, ich muss zum Studium, ich muss auch arbeiten gehen, logisch. Aber ich meine, der Rest. Was bekommt deine Aufmerksamkeit? Oder andersrum auch, ein bisschen provokanter zu sagen, mit was verplemperst du denn deine Zeit? Vielleicht kennst du das auch. So morgens, du hast dir vorgenommen, ich will Zeit mit Gott verbringen. So, ich habe mir 15 Minuten Zeit eingeplant. Und dann stehe ich auf und denke, ach, ich check mal kurz noch Instagram. Und dann checkst du Instagram von einem Profil zum nächsten und so weiter. Und plötzlich sind 15 Minuten um. Oh Mist, keine Zeit mit Gott verbracht, ist hinten runtergefallen. Aber ich muss da los zur Schule. Oder die Serienfalle. Du sitzt vorm Fernseher und denkst, okay, eine Serie so 30 Minuten, das ist ja nicht schlimm. Oh, und dann ist es aber so spannend, da muss ich noch eine Folge angucken, und weil es so spannend ist, muss ich am nächsten Abend gleich weitermachen. Und dann ruckzuck sind 3 oder 4 Stunden weg. Oder es gibt ja auch so Leute, die schieben alles Mögliche auf. Man nennt es Prokrastination. So ist, man hat eine Aufgabe, man soll eine Hausarbeit schreiben, für eine Klausur lernen, die Steuererklärung machen oder die Fenster putzen. Ich hatte mir vorgenommen, im Oktober unsere Fenster zu putzen. Und wisst ihr, wann ich es gemacht habe? Am 31.10. Genau, also man schiebt Dinge vor sich her. Und plötzlich sind alle anderen Sachen irgendwie viel besser und viel wichtiger, was ich zu tun habe, wie diese Aufgabe. So, oder es gibt vielleicht auch Dinge in deinem Leben, ich weiß nicht, was in deinem Leben so ist, aber vielleicht Dinge, die irgendwie ein Übermaß einnehmen an Aufmerksamkeit. So jeden Tag, ich muss jeden Tag Sport machen, sonst geht es mir nicht gut. Oder ich muss unbedingt online jeden Tag nach Klamotten suchen oder was auch immer. So ihr wisst, was eure Punkte sind. Und ich frage dich, ich frage uns, wo gehen deine Prioritäten rein? Wo geht deine Zeit rein? Wo geht deine Energie rein? Wo gehen deine Finanzen rein? Es gibt so einen netten Spruch, der heißt, zeig mir deinen Terminkalender und ich sag dir, was dir wichtig ist. Weil dafür, was für die Dinge, die uns wichtig sind, da geben wir unsere Energie rein. Zeig mir deinen Kalender, ich sag dir, was dir wichtig ist. Und Paulus sagt, verschwende deine Zeit nicht mit unnötigen Dingen, sondern vermeide sie. Und versteht mich nicht falsch, diese Dinge sind nicht grundsätzlich schlecht. Diese Dinge sind nicht Sünde oder verkehrt oder irgendwas. Das ist überhaupt nicht. Natürlich kann eine gute Diskussion um ein Thema total angemessen und gut und wichtig sein. Natürlich ist es okay, sich mit kritischen Glaubensfragen irgendwie auseinanderzusetzen und Dinge zu hinterfragen. Das ist total gesund, macht es auf jeden Fall. Natürlich ist es okay, Social Media zu haben und eine Serie zu gucken und Sport zu machen. Das ist alles okay. So, versteht mich da nicht falsch. Und ich dachte, vielleicht kann man so ein bisschen mit einem Fastfood-Essen vergleichen. So einmal so einen richtig leckeren Hamburger. Ha, der ist lecker und es ist total gut und schmeckt gut. Aber ich denke, ich würde jeden Tag dahin gehen und jeden Tag Fastfood essen. Irgendwann ist es nicht mehr gesund für meinen Körper. So Paulus schreibt in 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. So alles ist erlaubt. So ein Hamburger ist doch okay. Und ist nicht schlimm. Aber zu viel davon ist irgendwann ungesund. Paulus sagt, vermeide das. Vermeide diese Dinge. Und wie mache ich das? Ich habe drei praktische Tipps für uns. Das eine ist, ich kann natürlich sagen, ich verbanne diese Dinge aus meinem Leben. Eine Möglichkeit ist zu sagen, ich schmeiß diese Dinge radikal raus. Ich kann Apps aus meinem Handy einfach löschen, kann ich machen. Ich kann sagen, oh, ich will nicht 12 Jahre auf dem Sofa sitzen und Fernseher schauen, also schmeiße ich meinen Fernseher raus. Das geht. Ich habe jahrelang ohne Fernseher gelebt und ich lebe immer noch, also ist möglich, so kann man machen. Das ist eine Möglichkeit. Was anderes ist aber zu sagen, hey, ich möchte mir Prioritäten setzen in meinem Leben. So, für was möchte ich denn eigentlich meine Zeit investieren? Sich das zu überlegen. Also ich denke, ich möchte nicht 12 Jahre meines Lebens auf dem Sofa sitzen und Fernsehen schauen. Aber was sind dann die Dinge, die mir wichtig sind und denen ich Zeit einräumen möchte? So, und ich musste denken an diese Geschichte im Neuen Testament, wo da kommt ein Mann zu Jesus und sagt, Herr Jesus, was ist eigentlich in meiner Nachfolge wichtig? Was soll ich eigentlich beachten? Was ist so das wichtigste Gebot? Und Jesus sagt zu ihm, so grob zusammengefasst, sagt er, liebe Gott und liebe Menschen. Das ist, was Jesus sagt, darum geht es in unserer Nachfolge. Liebe Gott und liebe Menschen. Und wenn ich mir dann überlege, für was will ich meine Zeit einsetzen, dann denke ich, ich will sie nicht mit dem Fernsehschauen einsetzen, sondern ich will sie damit einsetzen, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Also wie wäre es, wenn wir das umdrehen? Anstatt 12 Jahre Fernsehen und 2 Wochen Gott, wir drehen es um und wir sagen 12 Jahre Gott und 2 Wochen Fernsehen. Ich finde, das wäre ein guter Anfang. Also entscheide dich bewusst für Dinge. Ganz bewusst zu sagen, okay, diese Woche möchte ich mich in diese und diese Person investieren und ich treffe mich mit dieser Person 1 Stunde zum Kaffee trinken, anstatt 1 Stunde auf dem Sofa zu sitzen. Oder genauso mit unserer Zeit mit Gott, zu sagen, morgens, wenn ich aufstehe, Gott bekommt meine erste Zeit. Ich habe eine gute Freundin, die sagt, sie ist so gefährdet, wenn sie morgens aufsteht und ihr Handy in die Hand nimmt, dass sie erstmal 1/2 Stunde tatsächlich auf Instagram vertrödelt. Und sie hat sich eine Regel gesetzt und hat gesagt, kein Handy vor der Zeit mit Gott. Und sie sagt damit ganz klar, morgens meine erste und meine beste Zeit, die bekommt Gott. Zuallererst kommt Gott und dann kann ich an mein Handy gehen. Aber so setze ich mich der Gefahr überhaupt nicht aus, dass ich meine Zeit vertrödel. So setze Prioritäten, setze den Fokus auf die Dinge, die dir wichtig sind und für die du Zeit nehmen möchtest. So, und das andere ist noch, setze dir Limits. Das geht natürlich auch. So sagen, natürlich, so ein Hamburger ist okay. So ein bisschen Social Media ist doch okay. Überleg dir, wie viel Zeit ist für dich in Ordnung? Wie viel Zeit ist für mich okay, am Handy zu sitzen? Wie viel Zeit ist okay, auf dem Sofa vorm Fernseher zu sein? Wie viel Zeit ist okay, Sport zu machen? Was ist okay für dich? Und dann setz dir ein Limit. Beschränke deine App oder was auch immer. So, entweder verbanne es ganz aus deinem Leben, setze Prioritäten und setze Limits. So, das ist mal diese eine Kategorie von Dingen, die uns vom Fruchtbarsein abhält. Sage ich mal, Dinge, die unnötig sind oder unnütz, wo Paulus sagt, vermeide sie, reduziere sie. So, wenn ich 12 Jahre vorm Fernseher sitze, dann kommt relativ wenig Fruchtbringendes dabei raus. Außer, dass ich vielleicht alle Star Wars-Filme kenne und das zitieren kann, okay. Aber sonst nicht so viel. So, kommen wir zur zweiten Kategorie. Vers 10 und 11. Einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. So in der Gemeinde von Titus, da ist eben aufgetreten, dass da Menschen waren, die haben eine andere Lehre vertreten. Das waren Irrlehrer. Und zwar so falsch, dass Paulus zu denen sagt, dass Paulus zu Titus sagt, weise sie zurecht. Einmal, zweimal. Und wenn die Person nicht hören möchte, dann weise sie ab. Und abweisen meint hier ein Verbannen aus der Gemeinde, ein Gemeindeausschluss. Also das sind relativ harte Geschütze, von denen Paulus hier spricht. Aber Paulus sagt, es ist notwendig, weil es verkehrt und sündig ist. Also das ist eine ganz andere Nummer wie unsere Kategorie 1, so irgendwie Zeitverschwendungssachen. Hier sind wir jetzt bei Dingen, die sind einfach straight falsch. Es gibt Dinge, die sind einfach nicht richtig. Und da kann man auch nicht ein bisschen drüber diskutieren, so, ja, ist es ein bisschen okay? Nee, es gibt Dinge, die sind einfach falsch. Es geht um Sünde. Und da ist dann zum Beispiel so eine Lüge, mit der ich in meinem Leben unterwegs bin, so eine Lüge, die ich gewählt habe, um jemand anderes nicht zu verletzen. Oder eine andere Lüge, in die bin ich halt irgendwie so reingekommen. Ich habe irgendwann eine Lüge erzählt und jetzt komme ich da nicht mehr raus. Wird immer größer in meinem Leben. Vielleicht ist es das Schlechtreden über andere oder Zornausbrüche, die du bekommst. Oder Süchte, in die du rein verstrickt bist. So eine Esssucht, die man für anderen versteckt hält. Pornografie, die ich heimlich konsumiere, in die man schneller reinrutscht, wie einem lieb ist. So, ich weiß nicht, was dein Punkt ist, wenn ich hier mit dem Begriff Sünde kommen, was da in deinem Kopf hochkommt. Und vielleicht seid ihr hier alle auch perfekt, keiner hat ein Problem damit, aber ich weiß, wenn ich mein Leben angucke, da weiß ich, dass eben nicht alles so perfekt ist. Und dass es ja wohl Dinge gibt, wo ich weiß, da will Jesus noch ein bisschen mit mir arbeiten. Und Paulus ist mit diesen Sachen ultra deutlich hier.
Er sagt, weise es ab. Das heißt, dann wende dich ab. Cutte alle Verbindungen. Schmeiße diese Sachen aus deinem Leben hinaus. Lass nichts davon übrig. Sei straight. Auch wenn es dir vielleicht wehtut. Ich habe echt gedacht, für Titus, wie hart muss das für den gewesen sein, wenn er hier in der Gemeinde unterwegs ist, vielleicht auch mit Menschen, die er schon länger kennt, die mit ihm in Gemeinde sind. Und dann muss er so harte Entscheidungen treffen, er muss so klar sein. Das muss hart sein. Aber bei Sünde müssen wir eine klare rote Linie ziehen. Da gibt es eben kein, es ist ein bisschen okay. So eine Lüge ist ja wohl okay. Nee. Und auch wenn wir mit Süchten unterwegs sind, wenn ich aus der Sucht rauskommen will, dann funktioniert es nicht, wenn ich meinen Konsum reduziere und sage, ja, so ein bisschen mache ich noch. Nee, das sind Sachen, die müssen ganz radikal aus unserem Leben rausgeschnitten werden. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, Rebecca, du sagst es so einfach, aber so einfach ist es nicht. Weil ich habe da Dinge in meinem Leben, in die bin ich rein verstrickt und ich komme da nicht so einfach raus. Und dann sage ich, ja, das stimmt. Es gibt Dinge in unserem Leben, es gibt Sünden in unserem Leben, die kann relativ einfach rausgeschafft werden. So, wenn ich mit einer Lüge unterwegs bin, das kostet mich Überwindung, aber die kann ich ausräumen. Aber es gibt andere Dinge, da ist es ein langer Prozess und es ist ein Weg, der man unterwegs ist. Aber ich glaube, dass so einem Prozess und einem Weg immer diese Entscheidung vorausgeht, raus aus meinem Leben, weg damit, ich will damit nichts mehr zu tun haben. 1. Petrus 3, Vers 11, da heißt es, er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Und Petrus verwendet hier genau dieses Bild. Wende dich weg vom Bösen. Dreh dem Bösen den Rücken zu, lass es hinter dir. Und wende dich dem Guten zu. Suche den Frieden, den Gott für dich hat. Suche den Frieden und jage ihm nach. Weil Gott hat Frieden für dich. Jage dem hinterher mit deiner ganzen Kraft. Wie können Schritte dahin aussehen? Zwei Sachen sind mir wichtig. So, das eine ist, bring Dinge ans Licht. Wenn du merkst, das sind solche Dinge in deinem Leben drin, dann bring es ans Licht und tu Buße. Weil Buße tun meint genau das. Umkehren. Dem Bösen den Rücken zukehren und zum Guten hinlaufen. Das ist Buße. Tu Buße, such dir eine Person, mit der du reden kannst drüber. Sprich es aus, lass es nicht im Dunkeln. Wenn Dinge ans Licht kommen, dann muss die Dunkelheit weichen. So, bring Dinge ans Licht. Sprich mit jemandem, tu Buße, weil dafür ist Jesus gestorben. Für deine Schuld und Sünde, die hat er getragen. So, das ist eine. Und das andere ist, vielleicht kann es gut sein, dass eine Rechenschaftsperson für dich gut ist. Gerade wenn es Sachen sind, die ein längerer Prozess für dich sind. Such dir eine Person, der du wirklich vertraust und die mit dir in diesen Bereich reinschauen darf in deinem Leben. Und die mit dir mitgeht. Eine Person, die dich lieb hat, die mit dir ist, die mit dir und für dich betet und die dich nicht verurteilt. Vor der du regelmäßig Rechenschaft ablegen kannst, wie es dir in dem Bereich geht und die mit dir kämpft und mit dir steht. So zwei Kategorien, von denen Paulus spricht. Und Paulus ist hier so deutlich zu Titus. Er hat ihm in den ganzen Brief so viel Input mitgegeben, so viele Tipps für die Gemeinde, so viel Ermutigung. Und hier sagt er am Ende, hier Titus, hier schau hin. Hier musst du Prioritäten setzen, hier musst du klar sein. So dieses eine, diese Zeitverschwendungsdinge, diese unnützen Sachen, wo er sagt, hey, vermeide die doch. So, mach die weniger in deinem Leben. Und die andere Kategorie aber mit Sünde, wo er sagt, ganz klar, sei straight, sei ganz klar und schmeiße diese Dinge aus deinem Leben raus. Und warum machen wir das? Weil unser Ziel ist, dass unser Leben mit Jesus Frucht bringt. Damit dein Glaube, damit dein Leben nicht unfruchtbar ist, so wie Paulus so schön schreibt. Und dazu will ich uns auch heute Morgen einladen. Ich lade uns ein, räume ein bisschen in deinem Leben auf heute Morgen. So, wenn du heute von der Mia nach Hause fährst, setz hier nochmal einen Punkt. Setz einen Punkt an deine Mia, setz einen Punkt an deinen Sonntag. Wir wollen jetzt gleich noch in eine Minute der Stille gehen, wo die Band schon uns ein bisschen, gerade schon hochkommen, ein bisschen klimpert hinter uns. Aber ich will eine Minute nehmen, wo wir uns auf Gott ausrichten. Und ich will uns zwei Sachen mitgeben, zwei Fragen. So. Und das eine ist, wo sind vielleicht Punkte in deinem Leben, wo es dran ist zu sagen, ich will die vermeiden. Ich will die weniger werden lassen. da vergeude ich doch eigentlich meine Zeit. Vielleicht ist es tatsächlich so eine Handy-Social-Media-Geschichte, vielleicht ist es irgendwas anderes, so du weißt deine Punkte. Aber was sind Sachen, die ich vermeiden will? Aber wo ist der andere Punkt? So, wo sind vielleicht auch Dinge in deinem Leben, wo du sagst, ja stimmt, das haben sich Sachen eingebürgert, die gehören da nicht hin, die gehören nicht in mein Leben. Die haben da nichts verloren. Und vielleicht ist es das Schlechtreden über andere, vielleicht sind es Lügen, mit denen du unterwegs bist oder was auch immer. Aber ich würde uns einladen, diese zwei Fragen mitzunehmen, jetzt in eine Zeit vor Gott, dass er zu dir reden darf. Und wenn du merkst, das sind Dinge, ob es was ganz, ganz Kleines ist oder was Großes, dann geh nicht einfach heute nach Hause, sondern mach einen Punkt da dran. Triff eine Entscheidung und sprich mit Leuten darüber. Genau, wir gehen jetzt in unsere Zeit, einfach komm vor Gott, und die Band nimmt uns dann noch mit ins letzte Lied hinein.